herzlich willkommen bei Kaffee Plus. Heute gibt es eine Premiere, nicht für uns speziell, aber für unseren Studiogast. Denn er ist das erste Mal überhaupt vor einer Kamera und erzählt seine Geschichten. Axel Bürger ist bei uns. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ein bisschen aufgeregt, Lampenfieber?
Ja, natürlich. Also es ist für mich ungewohnt. Aber ich denke, wir werden heute was zusammen schaffen.
Wir haben ja schon ein bisschen telefoniert und das waren sehr lange Gespräche und sehr schöne.
Ja.
Und deswegen denke ich, dass die Sendung genauso gut wird. Axel ist geboren im Weimarer Land, seit 25 Jahren im Stahlhochbau tätig, Landespolitiker in Nordhessen und jetzt auch Buchautor. Was ich vergessen hatte, natürlich in der DDR aufgewachsen, geflüchtet und da gibt es eine Menge Geschichten zu erzählen.
Ja.
Und mit deinem Buch bist du heute hier, Ewiger Osten. Jetzt bin ich ja der Meinung, jeder Mensch ist in der Lage, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise hat so viel erlebt, dass er ein Buch schreiben kann, aber nicht jeder macht es. Sonst wären ja auch die Buchläden und das Internet noch voller. Aber du hast es getan. Obwohl du eigentlich aus dem Stahlbau kommst, deine Baustellen sind dein Zuhause, hast du dich hingesetzt mit 50 und gesagt, so, jetzt schreibe ich mal alles auf. Warum?
Ja, ich habe mir erstmal nicht vorgenommen, ein Buch zu schreiben. Da bin ich etwas anders dazu gekommen, und zwar durch diese Lockdown-Situation, durch Corona habe ich begonnen, sonntags kurze Geschichten für meine Mitarbeiter zu schreiben, um denen ein bisschen Mut zu machen, um den, ja, so ein bisschen, ja, den Pessimismus zu vertreiben, so ein bisschen Perspektive zu geben, dass das auch irgendwann mal vorbei ist. Und am besten dachte ich, gelingt mir das, indem ich alte Geschichten ausgrabe aus meiner Jugend, aus meiner Erfahrung. Und dann habe ich so um die Osterzeit oder nach Ostern 2020 fast jedes Wochenende eine alte Geschichte ausgekramt. Die habe ich dann auch ein bisschen ausgeschmückt. Ich habe es auch immer so ein bisschen karikiert, würde ich sagen, gar nicht so streng mich schon an der Wahrheit gehalten, habe aber so ernste Situationen praktisch so doch ein bisschen in den Spaß verdreht. Und da ist eine Sammlung zusammengekommen, das war dann doch schon erheblich. Was habe ich dann gemacht damit? Ja, ich habe das praktisch in einen zeitlichen Kontext gebracht, habe mir eine Einleitung für das Buch überlegt und dann auch weitergeschrieben und habe das Buch dann auch ausklingen lassen. Ganz bewusst beendet an einem Stichtag, wo ich dann auch nichts mehr zugefügt habe. Ich habe es Kontroll gelesen, habe dann noch kleine Änderungen vorgenommen, damit es sich besser vielleicht lesen und verstehen lässt. Aber dann war auch damit dann Schluss.
Der Stichtag waren die Wahlen letztes Jahr im September.
Ja.
Und ausgekommen ist es dann zu Weihnachten und wahrscheinlich dann so quasi ein verspätetes Weihnachtsgeschenk jetzt.
Genau, ich hatte angestrebt, das den Mitarbeitern als kleine Überraschung zu Weihnachten zu schenken. Es ist dann aber so gewesen, dass der Verlag für die Bearbeitung doch etwas länger gebraucht hat. Mhm. Er hatte auch andere Bücher gehabt, die er zu bearbeiten hatte. Bei mir hat er es eigentlich sehr leicht gehabt. Er hat nichts geändert. Mhm. Nichts. Und es waren drei Verlage, die sich die überlegt haben, das rauszubringen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen den Heiligen Abend verpasst, aber es kam ein großes Paket nachher mit den Büchern, die ich verschenken wollte, dann am 27.12. Und wenn ich dann noch gerade im Betrieb und so erwischt habe, der hat es dann eben bekommen und die anderen dann nach Silvester im neuen Jahr.
Das Buch heißt Ewiger Osten, aber die Mitarbeiter sind aus dem Westen, ne? Die meisten.
Ja, es gibt bei meinen Mitarbeitern, ich glaube, nur einen, der aus der Region Halle stammt. Ist ein junger Familienvater mit 8 Kindern. Und ja, die anderen Kollegen sind Einheimische. Beziehungsweise wir beschäftigen natürlich auch Leute aus der ganzen Welt. Das ist klar, Leute, die nach Deutschland irgendwann ausgewandert oder geflüchtet sind. Da habe ich auch sehr viele Kollegen. Die Leute verstehen aber manchmal nicht, warum wir Ossi so ticken, wie wir ticken. Und das ist mir eigentlich auch ein Anliegen gewesen, da auch mal für eine gewisse Klarheit zu sorgen, da auch mal gegen so Vorurteile anzugehen, dieses scheinbar sture, Man hört manchmal hier dieses, dass man sich gerne Autoritäten fügt, zurückgeblieben ist in der Entwicklung, was die Demokratisierung nach 89 angeht. Das war mir ein Anliegen. Und ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Das weiß ich nicht. Das ist die Erfahrung, die der Leser nachher macht mit dem Inhalt des Buches. Ja, aber so bin ich dazu gekommen.
Ich habe es gelesen und ich habe es nicht wieder aus der Hand gelegt. Also ich hatte wirklich abends irgendwie angefangen und dann bis nach Mitternacht war ich dann durch. Es ist echt spannend. Man fühlt sich viel zurückerinnert an die Zeit in der DDR, an viele Kleinigkeiten, Details. Aber dann ist es auch wiederum sehr spannend durch die Anekdoten, die du alle drin hast von deiner Reise durch die DDR-Zeit, aber auch heute. Ja, Ewiger Osten, da habe ich gedacht, bevor ich angefangen habe zu lesen, na ja, das ist... Oder beziehungsweise ewig, ja, ewig gestrig oder man erinnert sich an viele Anekdötchen aus der DDR, aber so ist es gar nicht ausschließlich, oder?
Es ist Wortspiel, das habe ich bewusst eingesetzt, um Neugierde bei den Interessenten, die das Buch, sagen wir mal, in der Hand haben und überlegen, ja, kaufe ich es, ich möchte Neugierde wecken. Der ewige Osten selber bedeutet nichts weiter als der Himmel. Es ist der Ort, wo die Leute hingehen, wenn sie sterben. Das ist der ewige Osten. Das ist nur ein anderer Begriff. Sie treten ein in das Leuchten des ewigen Ostens. Dadurch, dass ich ja aus dem Osten komme, meine Heimat Thüringen ist, ich mich sehr gern an sie erinnere, gern auch zu Besuch hinfahre, ist es natürlich für den Leser dann auch offen, ja klar, es hat was mit dem Osten, mit der Himmelsrichtung, mit Ostdeutschland zu tun.
Jetzt bist du in der Region Weimar geboren und es geht auch mit Weimar los und mit deiner Kindheit, Jugend. Und ich habe so gedacht, Weimar, das ist Goethe, Schiller, Lessing und der Zwiebelmarkt und vielleicht noch das Rote Kloster, wo die SED-Funktionäre oder die FDJ-Funktionäre ausgebildet wurden, das kenne ich noch. Aber du fängst an mit dem KZ Buchenwald. Klar, das haben wir auch alle irgendwann hier im Osten besucht zur Jugendweihe. Aber das war für dich wichtig. Und auch die KZ-Häftlinge spiegeln sich immer wieder im Buch wieder. Warum?
Es hängt einfach mit unserer Geschichte zusammen und einem Missverständnis, was oder einem bewussten Nicht-Verstehen-Wollens über unsere Geschichte. Auch gerade zu der Zeit, die jetzt gerade passiert. Es ist so, ich komme aus von einem Dorf. Eigentlich bin ich in der Kernstadt von Erfurt geboren. Mein Großvater hatte dort eine Fabrik. Wir haben dort auch eine Zeit gewohnt, sind dann mehr oder weniger enteignet und dort rausgeschmissen worden. Und dann sind wir aufs Dorf gezogen und das Dorf liegt zwischen Erfurt und Weimar. Ich konnte, wenn ich rausgegangen bin zum Spielen, immer diesen Gedenkturm sehen und man konnte sich dann schon ausmalen, ja, wenn du so 13, 14 bist, dann fährst du dahin zu den Jugendstunden und dann wird eben ein Museum gezeigt mit vielen grauenhaften Dingen. Die Häftlinge haben uns immer ermahnt in ihren Reden, es den Hitlerfaschisten nicht gleich zu tun. Und ich habe mich als Junge immer gewundert über diese Wortwahl. Was meint er denn? Was glaubt er denn, mit wem er es hier zu tun hat? Wir sind doch nicht die Aufseher oder die alten SS-Leute. Das mag ja in den Familien vereinzelt Leute gegeben haben, die in diese Verbrechen verstrickt waren. Aber das hat mit uns nachfolgender Generation doch erstmal gar nichts zu tun. Weil ich gehe in die Schule, ich habe eine Ausbildung genossen und da war das immer ein Thema, Humanität, Sozialismus, Völkerverständigung, Völkerfreundschaft, aber doch nicht ausgrenzen, Leute einsperren, schikanieren und letztendlich umbringen. Und mir ist eigentlich erst auch Jahre später bewusst geworden, dass es ein Misstrauen gibt uns Deutschen gegenüber, das wir auch befeuern, indem wir ständig es auch thematisieren und anderen Menschen unterstellen, sie seien genauso wie die 1933, die diese Verbrechen inszeniert und auch verübt haben, die das angestiftet haben. Wir brauchen diese Erinnerung, damit sich genau das nicht wiederholt. Aber wir brauchen nicht, dass man Leuten, die anders denken, das genau unterstellt. Und das ist ja das, was gerade im Moment passiert. Wenn man nur hört, ja, die Ungeimpften in spezielle Dörfer oder Städte zu stecken. Was ist denn das? Darf ich dann mal nachfragen, wie soll denn so eine Stadt heißen oder so ein Dorf? Wie heißt denn das dann? Theresienstadt oder Majdanek? Was sind denn das für Sachen? Wir werden separiert, wir werden gegeneinander aufgehetzt, es werden Sachen erfunden, es wird ständig Fakten verdreht. Also jemand, der ungeimpft ist, ist daran schuld, dass sich Geimpfte an Corona infizieren, erkranken und versterben. Was sind denn das für Sachen? Und es ist so, dass das nicht irgendwelche Kneipengänger sind, die aus Langeweile oder aus Dummheit hetzen. Wir hören das von unserem Bundespräsidenten. Dass die Fakten verdreht werden, es werden Sachen dramatisiert, es wird bewusst falsch wiedergegeben, Sachen erfunden in Absprache mit den Medien. Es werden Leute eingeladen, es werden auch Leute bewusst nicht eingeladen in Fernsehsendungen. Markus Lanz zum Beispiel, wo sich Leute aufspielen, die Tyrannei der Ungeimpften. Man unterstellt den Ungeimpften, dass er das bewusst macht, sich nicht impft. Nicht, weil er Angst hat, durch die Impfung Schaden zu erleiden, sondern um andere zu schädigen. Oder Wörter wie Sozialschädling. Was ist der Unterschied zum Volksschädling? Es ist die Sprache der Nazis. Und wir wissen, nach der Sprache, nach den Gedanken folgen die Taten. Und wenn gewisse Leute eben ins Spiel bringen, zu separieren, auszusortieren, auszugrenzen, dann sind wir genau da. Und ich finde das erschreckend.
Hattest du die Möglichkeit, dich mit KZ-Häftlingen mal zu unterhalten? Oder mal, du hattest den Satz aufgeworfen, es gibt kaum jemanden von denen, die hier bei uns leben. Ne? Die meisten sind irgendwie ganz woanders gegangen, nach Belgien oder noch weiter weg.
Das war erstmal damals für mich überhaupt ein großes Wunder, dass diese Leute sich nicht in Sicherheit gebracht haben. Es hieß ja immer, wir sind der antifaschistische Schutzwall. Westdeutschland, da sind praktisch die Faschisten und die Nazis wieder an der Macht. Und dann dachte ich ja, aber warum sind genau diese Leute denn in diese Länder dann gezogen und nicht nach Polen oder Ukraine oder Ostdeutschland, wo die Leute eben herkamen. Das war verrückt. Die sind nach Israel ausgewandert, wenn es Juden waren, weil sie sich da sicher gefühlt haben. Israel ist ein sehr wehrhaftes Land. Das kann ich mir erklären, dass die Leute gedacht haben, da wird mir am allerwenigsten erstmal passieren. Aber sie sind nicht zurück nach Warschau gegangen. Oder nach Kiew oder Minsk. Sie sind nie wieder nach Hause gegangen. Und dann eben dieses Thema und was ich eigentlich als Unterstellung erstmal empfand, wir könnten in eine Situation geraten, dass wir das wiederholen. Also das war für mich schon sehr, sehr merkwürdig. Sprechen konnte ich mit diesen Leuten nicht. Wir waren unten, wer diese Situation dort kennt. Die Leute waren oben auf Tribünen. Unten war ein großer Platz mit so Bronzestatuen und man kam an diese Leute nicht ran. Und ich habe den Eindruck, das war nicht gewollt. Wir sollten diese Leute auch gar nicht persönlich kennenlernen. Mich hätte es interessiert, aber die Möglichkeit hat sich nie ergeben.
beginnen. Wenn du dich an deine Kindheit in der DDR erinnerst, woran erinnerst du dich dann, wenn es mal an schöne Dinge ist oder generell, wie bist du aufgewachsen? Was waren deine Eltern vielleicht vom Beruf oder so?
Mein Vater ist Russisch-Deutsch-Lehrer gewesen, war aber nicht in der Partei und das hat man ihn auch spüren lassen. Meine Mutter war Sekretärin im Kraftverkehr Erfurt. Woran ich mich besonders erinnere, das sind die Kinderferienlager gewesen. Wenn wir mit Reisebussen nach Fürstensee, nach Mecklenburg gefahren sind und waren da 2 Wochen in diesem Lager. Also das sehne ich mich heute noch nach diesem Ort. Ja, es war alles schön, es war überschaubar, es war eine kleine Welt. Gut, man konnte nicht so reisen, aber man hatte ja auch damals das Geld nicht. Wir waren auch alle eher arm. Es war eine schöne Zeit. Was mich gestört hat im Unterricht, Staatsbürgerkunde, dieses auch Aushorchen, Ausfragen, dieser Test des Gewissens.
Was man für Nachrichtensendungen guckt abends nach mit den Eltern, ja, im Westen oder Osten.
Wenn gefragt wird, wie sah denn der Hintergrund aus und der Sprecher, und die Lehrer haben sich erkundigt, ja, nach Linientreue kann man ja schon fast so sagen. Also es war auch gefährlich, also man konnte da nicht einfach so mal einen Witz machen oder mal was erzählen. Gerade wenn man Westbesuch hatte, bei uns war das ein bisschen kritisch. Mein Patenonkel ist Israeli, der reiste dann zu meiner Jugendweihe 1985 mit der Tante und mit einer Tochter bei uns an. Und das ist der besagte Fort Granada, der musste halt verschwinden, weil das sah eben nicht gut aus, wenn bei uns solche Autos vor der Tür standen. Er als Israeli wurde dann sowieso ein bisschen, ja, misstrauisch beäugt. Man hatte immer so ein Gefühl, man tut was Unrechtes, man begeht so ein Verrat. Auf der einen Seite ist die DDR die Heimat und dann lädt man Gäste ein, die ja zur Verwandtschaft gehört, die man sehr selten sieht, die man auch mag, ja, freut sich auch über das ein oder andere Geschenk. Sachen, die es in der DDR nicht zu kaufen gab.
Den Jakobskaffee zum Beispiel und die Lux-Seife und ja, die Seidenstrumpfhosen. Ich erinnere mich auch noch.
Genau.
Was ich auch total verdrängt hatte, wir hatten auch ab und zu mal Westbesuch, war, dass man dann tatsächlich mal im Delikatladen, also du hast gesagt Fressex, einkaufen war und dann hat man den Westbesuch aufgetafelt, was man sich selber nicht geleistet hat. Ja. Höchstens mal zu Weihnachten, ne, die Büchse Ananas und die Pfirsiche aus der Dose für 15 Ostmark. Ich wusste auch nicht mehr, dass das so teuer war.
Das war unbezahlbar.
Und der Westbesuch hat dann gedacht, was regt ihr euch eigentlich auf? Euch geht's doch gut.
Tatsächlich war es so, der Westbesuch hat über Jahre Sachen geschickt, wo die wussten, dass es knapp ist. Wir haben solche Wünsche nie geäußert. Das haben wir uns nicht getraut. Aber die konnten sich das denken und haben das geschickt. Und das wurde alles aufbewahrt über Jahre. Das Zeug war dann nicht schlecht. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir nach einem Mindesthaltbarkeitsdatum geschaut hätten. Da waren eben Dosen mit Pfirsichen und Ananas da. Und dann wurde Kuchen gebacken und dann kam das da drauf, noch eine Lasur darüber. Und der Westbesuch, der nahm das ja alles so hin. Für den war das ja normal, nur für uns war es halt nicht normal. Und dann haben die gesagt, ja, was habt ihr denn? Es geht doch gar nicht schlecht. Wussten aber nicht, dass es das eigene Zeug gerade essen.
Das ist echt schön. Ja, habt ihr mit eurer Westverwandtschaft dann auch die Sehenswürdigkeiten der DDR gezeigt? Also meine Verwandtschaft, die durfte sich dann Dresden angucken und einen Zwinger und sowas alles. Das kann ich mich noch gut dran erinnern. Und von dem Geld, was die tauschen mussten, die mussten ja immer eine bestimmte Summe tauschen, wo sie nicht wussten, was sie hier kaufen sollten, haben die sich schon aber gute Sachen gekauft, ne? Wie zum Beispiel Schlittschuhe und sowas, ne? Was im Westen wiederum wohl sehr teuer war.
Also den Zwangsumtausch, den haben wir geschenkt bekommen.
Oder Fotoapparate, sowas.
Ja, aber muss man aufpassen. Ja, man muss ja wissen, was darf man ausführen.
Ja, nachher das
haben sie es an der Grenze sonst einbehalten. Dann war das auch weg. Ja, was haben wir uns angeguckt? Ich kann mich erinnern, den Dom in Erfurt haben wir. Mhm. Und das war auch das einzige Mal, dass ich als Erfurter überhaupt im Dom drinne war. Oberhof, die Skischanzen haben wir uns angeschaut. Das kannten die vom Fernsehen, internationale Skispringen. Ja, und dann war die Zeit ja auch schnell um. Die waren ja nur so 3-4 Tage da und dann mussten sie schon wieder zurück. Und dann hat man Jahre gewartet, bis sie wieder kamen. Dann kam auch schon mal anderer Westbesuch. Meine Mutter hat Freundinnen aus der Schulzeit, die sie über diese ganzen Jahre noch kontaktieren konnte. Die kamen dann schon mal, wenn die ihre Verwandten besucht haben und auf der Rückreise kamen die dann bei uns rein. Das war aber auch nicht so einfach, weil man ja auch so unter einem Zwang war, was die Uhrzeiten anging. Ne? Man konnte nicht sich so frei bewegen. Gerade die Einreise musste, man musste sich melden. Also das war nicht ganz so ein freies Fahren und Besuchen, wie man sich das heute vorstellt.
Woran ich mich auch noch erinnern konnte, ist das Telefonproblem. Oder jetzt heute hat jeder ein Handy, ne? Ist überhaupt gar kein Thema. Aber zu der Zeit, vor 30, 40 Jahren, anrufen ging nicht. Also da gab es im Dorf, der Kneiper hatte ein Telefon, ja. Ne? Oder der Parteisekretär, aber sonst niemand. Und wenn jemand angerufen hat aus dem Westen, dann kam die Wirtin und hat geklingelt, hier, geh mal ans Telefon oder so. Also ist so verrückt, oder?
Also telefoniert mit dem Westbesuch haben wir, wenn wir in Schwerin zu Besuch waren. Der Kontakt von Hamburg und Schwarzenbeck nach Schwerin, der ging. Und die Familie hatte auch ein Telefon. Wir Kinder durften mit der Patentante überhaupt nicht sprechen, weil diese Zeit sehr wertvoll war. Und dann wurden halt wichtige Familienangelegenheiten ausgetauscht. Telefoniert nach Westdeutschland haben wir, als meine Geschwister alle im Westen waren. Die haben dann in der Kneipe angerufen und dann rannte die Wirtin die Straße runter und schlug fast die Fensterscheibe ein. Ich hatte dann jedes Mal einen riesen Schreck. Und dann rannten wir in Hausschuhen ihr hinterher und dann saßen wir auf Limo-Kisten. Am Telefon alle den Kopf zusammengesteckt und hörten dann, was gesprochen wurde. Und das war auch nicht lange. Und wir haben immer gedacht, ja, jetzt ist die Stasi auch mitten und da drinnen, dann kannst du auch nicht so das erzählen, was du nun vorhast. Auch eher unangenehm. Und man wurde gesehen in dem Gastraum, dass wir praktisch hinter der Theke in dem Raum saßen, bei so einem Vorhang auf den Limo-Kisten und haben rüber telefoniert.
Die Telefone waren ja auch noch
verkabelt. Ja, genau, das verkabelt. War ja sowieso also, nur ein fester installierter Apparat.
Welche Erfahrung habt ihr ohnehin mit der Staatssicherheit gemacht? Denn ihr wart ja ganz schön unter Beobachtung.
Mit der Stasi haben wir erst zu tun bekommen, als meine Geschwister nacheinander weg waren. Meine Schwester ist Lehrerin gewesen im Grenzgebiet Mühlhausen-Worbis. Die hat dort einen Kompaniechef kennengelernt von dem Grenzabschnitt und ist mit dem eigentlich sofort, wie sie den Dienst in der Schule angetreten hatte. Sie hat das Studium beendet, ist dann dort eingesetzt worden, konnte sie sich also nicht aussuchen, diesen Ort. Und die beiden haben sich zusammengetan, sind abgehauen. Und damit ging das eigentlich los. So, und das ging dann so bis im Sommer 89. Und irgendwann haben die gemerkt, ja, sie kommen nicht weiter. Sie kriegen nichts raus. Und es sind ja dann über Ungarn und auch über die Tschechei schon so viele Leute abgehauen, dass die wahrscheinlich auch gar keine Zeit mehr hatten, das weiter zu verfolgen. Und wenn man sich die Aufnahmen anschaut über Ungarn, wie viele tausend Leute auch über die Botschaften oder Botschaft in Prag weg sind, wie wollte man das denn mit den ganzen Angehörigen verfolgen? Also irgendwann werden sie, denke ich mal, einen Überblick verloren haben. Und dann war auch Ruhe.
Drei deiner Geschwister haben es vor dir geschafft. Wie war das für deine Eltern? Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, meine Eltern im Stich zu lassen. Ne? Man weiß ja nicht, sieht man die überhaupt mal irgendwann wieder?
Ja, die ganze Lebensplanung ist dann natürlich irgendwie, wie man sich das mal alles vorgestellt hat, über den Haufen geworfen. Bei uns war das so, wir haben gegenüber ein großes Grundstück gehabt, da sollte ein Doppelhaus gebaut werden. Das wollte ich mit meinem Bruder Frank so machen. Wir hatten Pferde, hatten Kutschen, wir hatten eigentlich alles für unseren Reitsport. Nur das ging dann alles nicht mehr. Erstmal ging es vom Arbeitsaufwand nicht mehr. Also dass ich das versucht hätte, mit meinem Vater alleine zu machen, für uns beide nur noch zusammen. Durch das Abhauen haben wir dann natürlich auch Leute gehabt, die uns beobachtet haben oder wo man geahnt hat, ja, die passen jetzt so auf dich auf, denen kannst du auch nichts mehr erzählen. Dieses Verhältnis zu gewissen Leuten war auf einmal von Misstrauen geprägt, es war einfach vergiftet. Ja. Wir wussten von gewissen Leuten, die Kinder waren in Berlin beim Staatssicherheitsdienst gewesen für 3 Jahre, sind zurückgekommen und man wusste nicht, gibt es immer noch Verbindung, sind das jetzt diese inoffiziellen Mitarbeiter, den Begriff IM kannte ich nicht, den haben wir erst nach 89 so mal gehört, aber es hieß immer, ja, die sind bei der Stasi. Und ja, mit diesen Leuten umzugehen, Vertrauen aufzubauen oder vorhandenes Vertrauen weiter zu pflegen, das war irgendwann nicht mehr möglich. Ich habe das so nicht mehr ausgehalten. Ich habe gesagt, ich gehe auch. Also ich wollte auch nicht zu meinen Geschwistern gehen, ich wollte auch nicht zur Verwandtschaft gehen, ich wollte erstmal für mich, dass ich sagen kann, ich arbeite, ich habe eine Wohnung, ich verdiene mein eigenes Geld, ich stehe auf eigenen Füßen. Und nicht nach drüben zu gehen, in eine Abhängigkeit zu geraten, dass man, ja, wir müssen uns um den Verwandten jetzt kümmern. Also das habe ich vermieden. Ich habe es eigentlich auch geschafft. Ne?
Aber warum? Also warum wollten deine Geschwister und du, warum wolltet ihr weg aus der DDR?
Mein Bruder Frank wollte eigentlich nicht weg. Meine Geschwister Kerstin und Thorsten wollten weg, schon immer. Und es ist so gewesen, dass meine Eltern sie mit dem Auto nach Prag gefahren haben. Und das war der Moment, wo praktisch die Botschaft leer gemacht worden ist. Das war der 30. September. Und dann hat mein Vater zu meinem Bruder gesagt, pass mal auf, das ist die einzigste Chance, mit heiler Haut wegzukommen, das schaffst du nie wieder. Überleg dir das. Und er sagt, nö, ich habe hier zu Hause Pferde und mal ein Haus bauen, da haben wir das Land, da haben wir das alles. Und irgendwann sagt mein Vater, hat er innegehalten und sagt, Vater, du hast recht, ich komme aus dieser Situation überhaupt nicht weg. Ich habe auch nicht mehr die Chance, es mir mal so oder so zu überlegen. Hm. Und er hatte nichts mit. Also keine Reisetasche, keine Utensilien, gar nichts. Und trotzdem hat er gesagt, hier, fahrt ohne mich nach Hause. Ich gehe jetzt mit. Und er ist eingestiegen und war dann weg. Und für mich war das halt ja, auch nicht sehr schön. Ich war an dem besagten Wochenende zu einer Jubiläumsfeier. Das war 40 Jahre Karosseriewerk Erfurt. Da wurde schön gefeiert. Dann kam ich heim. Ich wusste, die sind nicht da. Und nächsten Tag habe ich sie eigentlich gegen Mittag erwartet, habe mich um die Pferde gekümmert, habe gefüttert, alles gemacht und getan. Kommt keiner. Fernsehen angemacht, Genscher rauf und runter. Habe ich mir eigentlich auch nichts bei gedacht. Bin dann ins Bett irgendwann, muss nächsten Tag auf Arbeit. Und nachts höre ich dann, dass sie gekommen sind, dass das Auto, ein Trabi in die Garage gefahren haben. Und dann gucke ich runter und dann waren beide Das war halt, dass man,
also merkte, Frank fehlte.
Man ist verlassen. Ja, also man muss sich das so vorstellen, man sieht sich über Jahre nicht wieder. Also dass es mal eine Reisefreiheit gibt, dass man, ja, da hockst du dann auf einmal ganz alleine da in deinem Schlamassel, willst eigentlich auch weg, bist vielleicht noch zu jung, gerade 18, ne? Das war
eine was ich bemerkenswert fand, dass deine Eltern das unterstützt haben, ne? Dass das Weggehen deiner Geschwister und auch dich ja im Prinzip unterstützt haben dahingehend.
Das lag
daran.
Das
muss ja für die auch so ein Riesenverlust sein, ne? Wenn ja. Die Kinder weg sind. Also so weg, richtig weg.
Das lag an einer Situation. Mein Großvater hatte diese Firma in Erfurt und die haben in den 50er Jahren überlegt, das Unternehmen nach Kassel zu verlagern. Und dann hat mein Vater sich in Erfurt aufs Fahrrad gesetzt und ist nach Kassel gefahren. Wir haben im Raum Korbach auch Verwandte. Wie gesagt, er hat dann was versucht, ja, auszubaldowern und er wäre ja am liebsten weg. Er wäre am liebsten in Kassel oder in der Region geblieben, aber das konnte er nicht, konnte seinen Vater mit der Fabrik, mit allem drum und dran, ja nicht im Stich lassen. Mhm. Und also für meinen Vater war immer Freiheit also ein wichtiges Thema. Er hat es nicht so formuliert, aber er hat uns diese Unabhängigkeit vorgelebt. Mhm. Obwohl er ja auch in diesen Zwängen steckte.
Lehrer, klar. Ne?
Als Lehrer, zum Beispiel 13. Dezember, das ist der Pioniergeburtstag. Dann hätte er eigentlich mit seiner Schulklasse Programm machen müssen, hätte eine Feier machen müssen. Er hatte aber eine geniale Ausrede jedes Jahr. Das war der Geburtstag vom Großvater. Und das war schon mal eine Sache, wo er sich rausziehen konnte und sagen konnte, nee, da kann ich nicht und ihr wisst das. Und das ist eben jedes Jahr, da habt ihr eben Pech gehabt. Das ist mir wichtig, meine Eltern sind halt schon sehr alt und da müsst ihr auf mich verzichten. Dieser Freiheitsgedanke, vielleicht ohne, dass er das bewusst uns so erklärt hat und ausgesprochen hat oder gesagt hat, da müsst ihr drauf achten, ihr dürft eure Unabhängigkeit nicht verlieren oder ihr müsst sehen, dass ihr unabhängig werdet. Er hat es anders gemacht, er hat es über die Berufe, er hat gesagt, Leute, Jungs, macht das nicht, studiert nicht, macht das nicht, lernt ein Handwerk, ihr müsst euch selber helfen können. Wenn du studierst, verdienst du weniger wie der in der Fabrik, das ist Nummer eins, und dich braucht keiner. Wenn du mit Holz als Elektriker oder als Motorenschlosser was machen kannst, dann kannst du dir helfen, dann kannst du tuckeln, also tauschen, Geld spielte keine Rolle. Jedenfalls nicht mit Ostgeld. Westgeld hat man auch keins. So hat er uns praktisch zu freien Menschen erzogen.
Jetzt hattest du schon als Teenager Pläne, auch abzuhauen. Die ersten Pläne hast du, glaube ich, wieder verworfen. Aber dann kam eine Jugendtouristreise nach Prag, 89. Und das hast du auch dann gut vorbereitet. Ne? Fand ich interessant, deine Zeugnisse und alles dir auf den Rücken geklebt?
Auf den Rücken geklebt.
Ja, aber erzähl du mal weiter.
Also, ich hatte ja keine Ahnung, wie jetzt dieser eiserne Vorhang oder diese ganzen Grenzsicherungen aussehen. Wir wussten, da gibt es Minenfeld und Stacheldraht. Es muss ja auch irgendwo aber eine Situation geben, wo Grenzverkehr, wo Autos fahren. Und das sah man schon mal im Westfernsehen. Das sah eigentlich gar nicht so gefährlich aus. Es war einfach nur ein Schlagbaum, erstmal augenscheinlich. Und da habe ich gedacht, naja, in Russland hast du so Rennautos gesehen. Das waren so 7,5 Tonner, würde man heute sagen, umgebaut als Buggys. Da war so ein Käfig drauf, der Motor war hinten. Und da sind die Rennen gefahren. Da dachte ich, genau so ein Ding brauchst du mit so einem Schiffbug. Wenn natürlich der Schrank unten ist, dann fährst du einfach durch. Und das wäre natürlich nicht gegangen, klar. Also hat man das auch dann wieder gedanklich fallen gelassen. Der Weg in die Tschechei war erstmal offen. Wir brauchten keinen Reisepass. Wir konnten ja mit dem Personalausweis ausreisen. Nur wäre man ja, wenn man Einzelreisender gewesen wäre, kontrolliert worden. Also mit einer Reisegruppe. War aber auch dann so ein bisschen schwierig, weil es hieß, ja, jetzt brauchst du aber einen Reisepass. Also habe ich die Reise wieder zurückgegeben oder habe versucht, den Reisepass zu bekommen, hätte aber zu lange gedauert, 6 oder 8 Wochen Wartezeit. Dann gab es eine neue Regelung, du brauchst keinen Reisepass mehr, du kannst jetzt auch wieder mit dem Personalausweis. Und dann habe ich die Reise doch noch buchen können, gerade noch so, habe mich praktisch mit der Gruppe getroffen, ein Teil in Erfurt und dann in Dresden und dann sind wir praktisch über die tschechische Grenze weg und dann sind wir den ganzen Tag Bahn gefahren und da habe ich gesagt, also Prag ist doch gar nicht so weit, das geht doch, wo fährst du denn eigentlich hin? Und dann hat die Reiseleiterin gesagt, ach, wir haben uns das jetzt anders überlegt, wir machen keine Städtereise in und um Prag, wir fahren in die Hohe Tatra. Und wo ist denn die Hohe Tatra? Ach du Scheiße, ich dachte, das wäre in Polen. Ja, und dann kam er dann den übernächsten Tag irgendwie an. Ich meine, wir hätten Schlafwagen gehabt. Ja, und dann in das Hotel und dann waren wir mitten im Gebirge. Total am Arsch der Welt. Rosenberg, Rüsomberok, so heißt die Stadt dort. Mhm. Also da sieht man auch dann auf der Karte, jo, Prag ist da sehr weit weg. Jo, von dort habe ich mich dann aufgemacht, bin dann in der Botschaft und habe eigentlich Glück gehabt, dass ich nur eine Nacht...
Naja, Moment mal, aber wie du deine Gruppe verlassen hast, das fand ich dann auch noch mal schön. Ja? Also die mit einem Freund zusammen, ne? Ja, hast du mal die Reisetasche aus dem Fenster geschmissen und an der Rezeption pfeifen vorbei ja. gelaufen? Und dann durch den Wald, oder wie?
Ja, wir mussten, damit wir einigermaßen heile mit den Klamotten runter zum Bahnhof kamen, an die Seilbahn. Und die lief nur am Wochenende. Und das Gute war, es war Freitag oder Samstag, die Seilbahn lief. Und ja, damit uns keiner mit Klamotten in der Hand sieht, damit es so aussieht, ja, die gehen einfach auch nur mal vor der Tür einen rauchen oder so. Ja, und dann sind wir... zur Seilbahn, die das Ding betrieben haben, die haben schon gegrinst, die wussten ganz genau, dass wir abhauen. Die haben uns ja hochgefahren, da hatten sie angestellt, da haben sie uns gesehen mit Reisetaschen und wie wir dann mit Reisetaschen natürlich wieder weg sind, da haben sie schon gegrinst und ja, haben sie angestellt und sind wir runtergefahren. Dann haben wir uns praktisch in der Bahnhofskneipe versteckt. Weil wir mussten damit rechnen, irgendwann kommt die Reisegruppe wieder zurück. Jo, sind wir nicht da? Ja, und dann ja, Polizei anrufen oder was man dann als Reiseleiter so macht. Hm. Ne? Ja, dann ging es den ganzen Tag zurück. Spätabends kamen wir dann in Prag an. Dann haben wir einen Wenzelsplatz gesucht. Dann wussten wir, da gibt es so eine schmale Straße. Und ja, dann sind wir in die Botschaft rein. Mhm.
Und dann begann dein Leben im Westen von Deutschland. Aber vorbereitet hattest du ja da auch nichts. Also wie hast du da den Start gefunden? Gab es da Menschen, die dich unterstützt haben?
Ja, unterstützt in der Hinsicht, dass erstmal für mich total neu war, dass man sofort Arbeit bekommen konnte. Ich hatte ja immer nur gehört, ja, 2,5 Millionen Arbeitslose, die warten nicht auf dich. Und dann wurden wir registriert, dann wurde in dem Auffanglager so ein Zentrum vom Arbeitsamt aufgemacht und die griffen sich sofort die Leute und vermittelten die. Und da blieb eigentlich gar keiner übrig. Also es war ganz bemerkenswert. Die haben mich gefragt, wohin willst du? Hast du Verwandtschaft? Willst du zu denen? Oder was geht jetzt hier bei dir? Was hast du so vor? Da sage ich, ich will nach Australien. Ich will doch nicht hierbleiben. Ja, wieso Australien? Du sprichst so gut Englisch, hast du Geld? Ja, weder noch. Ja, was willst du denn dann? Ja, sag ich, was will ich denn hier? Ihr habt einen Haufen Arbeitslose. Und da habe ich mich da total zum Idioten gemacht. So hatte ich das Gefühl. Mhm. Die haben gelacht. Also, ey, guck mal hierher. Er meint hier, wir hätten 2,5 Millionen Arbeitslose. Das ist ja lustig. Da hat er gesagt, pass mal auf. Du bist Fachmann. Du bist der Einzige von 2,5 Tausend Leuten, deren Gesellenbrief hat mit Schweizer Pässen. Und damit kannst du hier richtig was machen. Und dann kam Unternehmen, die auch sofort gesagt haben, ja, dich nehmen wir mit. Und ich bin praktisch zu einer Familie, das ist ein Familienunternehmen im Westerwald, da 20, 25 Kilometer war das Auffanglager weg, der suchte Elektriker, hat er keinen gekriegt, nahm aber auf einen Schlag 3 Schlosser, war aber ein Betrieb, die hatten 20, 22 Leute und nahm auf einmal 3 Mann auf einen Schlag. Hm. Also das muss man ja schon mal honorieren, dass er einen Betrieb hat, dass er eine Auslastung hat, dass er sich zutraut, jo, mit den Leuten kann ich den und den Umsatz machen, die brauche ich. Die kriege ich auch beschäftigt. Ja, Wohnungen waren knapp, da muss man auch erstmal eine Wohnung ausbauen oder suchen. Dann war ich ja auch erst 18, hatte begonnen, Führerschein zu machen, musste dann aber nochmal alles komplett neu machen, Wohneinrichtung kaufen. Ja, aber dadurch, dass ich Arbeit hatte, hatte ich ein Einkommen, ich konnte sparen, ich konnte mir auch was leisten, konnte gleich Urlaub machen. Jo. Nur der Weg zurück ging nicht mehr, weil nach 1990 war dann klar, viele Unternehmen waren marode. Die waren eigentlich nicht mehr zu retten. Und dann hatte ich schon mal versucht, ja, was wäre denn, wenn ich zurück zu den Eltern gehe? Ich hatte ja noch mein Zimmer und gehe in den alten Betrieb, in meinen alten Beruf. Aber da war eigentlich auch sofort klar, wir haben für den W50, den kennst du noch, so Kofferaufbauten gefertigt. Und es war eigentlich klar, dieses Auto ist technisch überholt. Da geht es nicht weiter, auch mit diesen Kofferaufbauten. Das war für Iran-Irak-Krieg oder für die NVA oder für Ägypten, für die Armee. Mhm. Und dann dachte ich, das wird alles so nicht mehr gebaut, das wird es nicht mehr geben. Die Firma gab es dann noch eine ganze Weile, wie es denen heute geht, weiß ich nicht. Aber der ursprüngliche Standort, der wurde komplett abgerissen, obwohl die erst zuletzt noch neu gebaut hatten. Das ist alles weg. Da ist eine riesengroße Aral-Tankstelle mitten in Erfurt. Von dem Betrieb ist gar nichts mehr, kein Stein, nichts. Die sind dann irgendwo anders hingezogen, haben sich drastisch verkleinert. Jo, dann war der Weg erstmal abgeschnitten. Und jetzt muss man mal rechnen. 1993 musste ich ja nochmal zur Bundeswehr. Dann wollte ich mich auch beruflich wieder verändern und habe mir dann eine andere Arbeit gesucht. Und ja, 1998, also praktisch 9 Jahre nach dem Mauerfall, habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet mit zwei Partnern. Das ist eine Region, ja, Grenze Nordhessen zu Nordrhein-Westfalen. Niedersachsen ist nicht weit. Da habe ich mich dann niedergelassen.
Und aber einen ziemlich erfolgreichen Betrieb aufgebaut, ne? Und eine Firma im Stahlbau, Hochbau.
Ich baue sehr viel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, auch für die Pharmazie. Aber nicht hier mehr so in Deutschland, sondern in Afrika, in sämtlichen Ländern in Afrika, in Mosambik, in Ghana, in Nigeria sind wir eine Zeit lang jedes Jahr mehrfach gewesen. Ägypten. Wir haben viel in Saudi-Arabien zu tun. Jetzt im Moment sind wir in den USA, in Österreich und hier in Leipzig. Ja, und die nächsten Projekte, die wir angeboten haben, wo wir jetzt drauf warten, dass sie reinkommen, das ist Brasilien. Also wir sind sehr stark in Südamerika, in Mexiko und in Brasilien. Das sind meine Projekte.
Du hast in deinem Buch, also gerade im zweiten Teil, geht es gar nicht mehr so um die Vergangenheit, sondern um das Jetzt und vergleichst aber vieles, das Thema Freiheit zum Beispiel oder auch diese sogenannte Minderheit, die sich jetzt stark machen möchte, aber vielleicht doch denkt, ach, wir haben ja gar nicht so viel Chance, vergleichst du mit deiner Arbeit, also mit dem Stahl, zum Beispiel mit Excalibur, das ja ein besonderes Schwert ist, mit einer besonderen Legierung und mit besonderen Fähigkeiten. Vielleicht kannst du uns die Geschichte nochmal präsentieren.
Ich habe in dem Buch einen Vortrag eingearbeitet. Den habe ich gehalten im Jahr 2013. Ich habe gedacht, es passt eigentlich, wenn ich das ein bisschen abwandle. Es ist nicht der Vortrag so niedergeschrieben im Buch, wie ich ihn mal ursprünglich gehalten habe. Ich habe etwas geändert und habe auch den Fokus etwas anders gelegt. In meinem Betrieb verarbeite ich zwei Sorten Stahl, das ist der schwarze Stahl, der rostet, und Edelstahl, das ist der nicht rostende, ja, volkstümlich Edelstahl genannt, oder VA sagt man dazu. Teuer ist natürlich der hochlegierte Edelstahl, weil er, wie gesagt, Säuren in der Lebensmittelindustrie, Reinigungsmittel und so weiter widerstehen muss. Es ist sehr teuer, weil ich dann natürlich mit Chrom, mit Vanadium und so weiter legieren muss. Auch das Schweißen und Weiterbehandeln ist nicht so einfach. Die Festigkeit ist nicht besonders hoch. Aber im schwarzen Stahl, da habe ich Stahlsorten, die ich für meine Tragwerke, ich versuche das mal ganz rudimentär zu erklären, das sind halt Stahlsorten, die können zwar rosten, die kann ich aber über einen Korrosionsschutz sehr gut einsetzen. Und damit ich diese alten Stahlsorten, die es ja früher mal gab, noch besser einsetzen kann, legiert man. Man macht das aber in dem Sinne nicht so, dass ich einen Haufen Chrom und Molybden da rein menge in diese Stahlschmelze, sondern einfach Titan. Der Titan hat eine Eigenschaft, der dient als Kornbildner. Und ich bekomme ein sehr feines kristallines Gefüge. Ich koche aus dem ganzen Stahl Schwefel und Phosphor aus, dass er eben sauber ist. Und dann gebe ich dieses Titan rein, aber nur 0,01% bis 0,1%, sodass praktisch die Eigenschaften des Titans gar nicht in den Stahl übergehen, wie ich es jetzt beim Edelstahl habe. Mhm. Ja, es ist nur ein Andocken gewünscht der Eisenkristalle. Ich versuche es wirklich jetzt mal ganz einfach und banal zu erklären. Und das bewirkt, dass diese Stahlsorten wahnsinnig fest werden. Sie sind, haben eine viel höhere Festigkeit. Und aus Mittelalter kennt man ja so Tricks der alten Schmiede. Wenn eben so ein Schwert geschmiedet wurde, was man jetzt mal so als Excalibur kennt. Ja. Was hat man da gemacht? Ja, man hat den Hühnern und Enten Metallspäne zu fressen gegeben. Die sind durch den Verdauungstrakt gewandert und ausgeschieden worden. Und währenddessen hat sich dieses Stahlpulver mit Stickstoff angereichert. Und das hat man dazu verwendet, die Oberfläche der Schwerter zu härten. Also denen eine besondere Oberflächenhärte zu geben. Das Schwert muss flexibel sein, dass es im Kampf nicht abbricht. Und es soll auch keine Einschlagkerben bekommen im Kampf, dass es nicht stumpf wird. Und so hat man über sehr aufwendige Tricks diesen Stahl nitriert, also Oberflächen gehärtet. Das sind halt diese Sagen, die es da gibt, oder das Damaszener-Schwert oder diese, wo in Lagen gefaltet wird, ein sehr spröder und harter Stahl mit einem flexiblen Stahl und das praktisch in Lagen übereinander immer wieder gefaltet, immer wieder neu ausgeschmiedet. Es ist eine hohe Kunst und man kann nachvollziehen, was da an Forschungstätigkeit eigentlich mal geleistet wurde, um so ein Produkt überhaupt herzustellen. Und ich habe es in dem Sinne eigentlich dazu verwendet, den Leuten klarzumachen, guckt mal, es wäre ja schön, wenn wir in der Mehrheit wären, wir die Demokraten, wir die Vernunftbegabten, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn jeder von uns den Ehrgeiz hat, wie so ein ganz kleines, winziges Titankörnchen in dieser riesigen Schmelze als Andockstation zu dienen, um diesem ein festes Gefüge ohne Risse zu verleihen. Das ist der Gedanke, dass wir eigentlich trotzdem ganz wenige nur brauchen, um was sehr Hochwertiges, um was etwas sehr Edles herzustellen.
Also ich fand das eine schöne Metapher. Eine andere Geschichte aus deinem Buch, die geht in die Kriegszeit zurück. Da geht es um einen kleinen Jungen, der, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg, ist der in der Zoohandlung vorbeigelaufen und wollte sich unbedingt einen Vogel kaufen. Ne? Der hat die vielen Vogelkäfige gesehen. Das Thema ist natürlich Freiheit, ne? Das Grundthema.
Das ist ein Bruder Freimaurer aus meiner Loge gewesen, ein Kasseläner. Der hat uns diese Geschichte mal erzählt, dass er als kleiner Junge mit der Mutter eine Vogelhandlung, eine Zoohandlung gesehen hat. Und er wollte unbedingt so einen Papagei. Und er hat die Mutter so lange, Mutti, kauf mir bitte diesen Vogel. Und dann gab es diesen Luftangriff. Die ganze Stadt, das weiß man ja, ist ähnlich wie Dresden ja komplett zerstört worden mit vielen tausend Toten. Und ihn hat das nicht in Ruhe gelassen. Er wollte wissen, wie es den Vögeln geht, ob denen was passiert ist. Und ja, denen ist was passiert. Dieses Haus hat einen Volltreffer bekommen, ist komplett ausgebrannt. Und die Mutter wollte mit ihm nicht dahin, weil die das wusste. Und er hat sie so lange, und dann kam sie nun an eine Straßensperre, da stand so ein alter Opa, ein Volkssturmmann, der hat sie weggeschickt, ja, hier gibt's nichts zu sehen, gehen Sie mit dem Jungen weg. Ja, und er sagt, er hat die Mutter so lange beschwatzt, und dann hat sie gesagt, so, und jetzt gehen wir da hin, dann guckst du dir das an. Ich habe es nicht ganz so geschrieben, oder naja, so sinngemäß ist es so schon passiert. Ich denke mir, dass sie gesagt hat, dann guck dir das an, dann sei jetzt so tapfer, dass sie schon damit gerechnet hat, was sie da vorfinden werden, dass sie nicht so überrascht waren. Ja. Er hat das erzählt, ungefähr 70 Jahre sind da vergangen, bis er uns diese Geschichte erzählt hat. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, der ist ein lustiger Mann, für den scheint die Sonne. Mhm. Er hatte viel Geld, er war beliebt, überall kannte man ihn. Und alles, was er erzählt hat, war eigentlich immer Jux und Dollerei. Und die Geschichte, ja, die war aber auch gar nicht so lustig. Ne? Wir haben immer gewartet, ja, das ist ja nun nicht irgendwas zum Lachen. Und es gab kein Happy End. Und das hat mich damals total überrascht. So kennst du ihn ja gar nicht, so nachdenklich, dass er das erzählt hat. Ich habe sie aufgegriffen, die Geschichte, weil ich gesagt habe, die Vögel gehören ja auch gar nicht in die Käfige. Es hat diesen Volltreffer gegeben, die Vögel wären ja weggeflogen, wenn es nun brenzlig wird, ja. Und dadurch, dass die Vögel eingesperrt waren, sind sie alle verbrannt und lagen dann in Käfigen auf dem Boden. Das ist eben das, was ihn geschockt hat. Und ich erzähle dann die Geschichte eigentlich für mich weiter, dass ich sage, ja, die gehören ja gar nicht da rein. Natürlich sind Katzen und andere Raubvögel den Vögeln hinterher, aber sie vermehren sich mit einem einkalkulierten Verlust, und die gab es ja auch schon seit Millionen Jahren. Sie sind ja angeblich die Nachfolger der Dinosaurier, also gibt es schon seit 100 Millionen Jahren. Wenn man sie alle in Freiheit lässt, ja, da gibt es halt diese Verluste. Wenn ich sie in den Käfig stecke, dann kann ich ihnen Wasser geben, dann kann ich sie füttern. Wenn er krank ist, geht man halt zum Tierarzt, und da wird der Vogel uralt in der freien Wildbahn. Das sind Unwetter, da geht das Nest kaputt oder das Gelege wird geplündert von einem Marder oder irgendwas.
Eigentlich ist das ein super Bild für einen Selbstständigen, ne?
Ja.
Also der hat auch das Risiko, aber hat die Freiheit zu entscheiden, ich mache viel oder ich mache wenig. Demzufolge geht es ihm entweder gut, er hat viel Geld oder weniger, aber ist vielleicht glücklicher. Und der andere, der in diesem Käfig arbeitet, in diesem Hamsterrad, der zwar gut versorgt ist vielleicht, auch mit Rente und den ganzen...
Ich habe es noch etwas drastischer ausgedrückt. Ich habe diesen Gefängnisinsassen gewählt. Der bekommt sein Essen serviert. Er hat ein geheiztes Zimmer. Ihm geht's gut. Da ist wahrscheinlich auch ein Arzt, der sich um den Gefangenen kümmert. Aber er ist eben gefangen. Klar, er hat was getan, aber er wird ja auch irgendwann in Freiheit kommen. Man hört aber auch die Geschichten, die wollen gar nicht mehr in die Freiheit. Denen geht's im Knast eigentlich ganz gut. Wenn ich natürlich draußen bin, ich sage jetzt mal, ich gehe als Angestellter meiner Arbeit nach und weiß, da kann eine Wirtschaftskrise kommen oder sie kann auch gehen, ich bekomme vom Staat mein Gehalt, dann interessiert mich das ja eigentlich auch nicht. Gefährlich wird es aber in der freien Wirtschaft. Wenn es Leute halt gibt, die sagen, ich bin eigentlich nicht so ein guter Kollege, der sich immer gern vom Chef was erzählen lässt. Ich nehme es halt lieber gern selber in der Hand. Ja, und wenn es halt schief geht, dann muss ich eben auch dafür gerade stehen. Das nehme ich aber in Kauf. Ich will einfach meine Freiheit haben. Und dann heißt das aber auch, er trägt das ganze Risiko. Er wird nicht vom ersten Tag an ein Vermögen verdienen. Wahrscheinlich wird er es in seinem ganzen Leben nicht verdienen. Aber er hat seine Freiheit. Er bewahrt sich eine Selbstständigkeit, er kann entscheiden, er kann sich was ausdenken, er kann kreativ sein. Ein Kreativer im Angestelltenverhältnis schließt sich eigentlich fast aus, denke ich mir. Zumindest ist es
kommt
in manchen Branchen.
Kommt drauf an, was man für Chefs hat. Es gibt auch
in manchen Branchen
gute Leute, denke ich.
Ja. Also ein Künstler, der in einer Agentur beschäftigt ist, einen Auftrag bekommt, jetzt ein wunderschönes Bild zu malen, wie die Mona Lisa oder so, kann ich mir kaum vorstellen. Also das müssen Leute sein, die auch Macken haben, die kreativ sein dürfen, die auch Fehler machen dürfen und Jahre dafür auch manchmal brauchen, sowas zu entwickeln. Mhm. Freiheit ist wichtiger wie Geld, jedenfalls für mich. Also in meinen Unternehmungen ging es nie darum, ein Vermögen zu erwirtschaften, was ich mir dann irgendwie auf die Bank lege, was zu sparen, mir was zu greifen, reinzupacken. Ich habe das Bild verwendet, ins Honigtöpfchen reinlang und dann nicht mit den Fingern, sondern richtig bis zum Ärmel, bis richtig reinpacken. Mhm. Sich was rausholen, etwas ausbeuten, etwas ausnutzen. Mhm. Das widerstrebt mir. Das lebe ich nicht in meinem Unternehmen, im Privaten schon gar nicht.
Was machst du stattdessen mit deinen Mitarbeitern? Irgendwas im ersten Lehrjahr gibt es erstmal einen Rundgang, oder wie war das?
Ja, vor Corona haben wir regelmäßig den Bundestag besucht. Das ist so ein Engagement über eine Wirtschaftsinitiative, das nennt sich WIH. Ja, fahren wir entweder mit dem ICE oder mit dem Reisebus, gucken uns den Bundestag an, gehen auch durch die Stadt. Ja, kriege ich nichts für, fehlt mir ein Arbeitstag. Ich mache es aber gern. Bin mit den jungen Leuten dann, da wird sich auch viel unterhalten. Man lernt auch dort auf diesen Fahrten andere Leute kennen. Es ist, wie gesagt, ein Engagement, was einfach Spaß macht.
Du bist ja selber auch politisch aktiv, ne? Glaube ich, im Landtag Nordhessen oder so.
Nein, nicht im Landtag, auch nicht in der Gemeinde. Ich bin der Werteunion angeschlossen und bin dort stellvertretender Landesvorsitzender von Bundesland Hessen. Das Engagement, ja, da passiert nicht viel. Ich habe mir das auch etwas anders vorgestellt, dass man, wir sind die, oder betrachten uns eigentlich als die Konservativen der CDU. Nur leider gibt es da viel Streit, viel Uneinigkeit. Man sagt gewissen Leuten aus der Werteunion so eine AfD-Nähe nach. Mhm. Ich sehe es etwas anders. Ich sehe das nicht als AfD-Nähe, sondern einfach Gesprächsbereitschaft allen gegenüber. Mhm. Weil natürlich ist für mich ein linker Politiker oder ein Grüner ein rotes Tuch. Auf der anderen Seite gefällt mir im Moment sehr, was Gregor Gysi oder Sarah Wagenknecht sagt. Vor 10 Jahren hätte ich mit denen, das hätte ich mir gar nicht anhören wollen. Hm. Und heute sage ich, das kannst du dir eigentlich gar nicht leisten. Du musst jeden anhören. Wenn du ein Demokrat sein willst, dann musst du alle ernst nehmen. Hm. Du kannst und darfst diese Unterschiede nicht machen. Jeder ist ein Mensch. Hm. Und auch wenn er sich verirrt hat, muss man ihm die Chance geben, zurückzufinden und nicht ausgrenzen aufgrund einer Äußerung. Oder bei Max Otte ist es ja im Moment das Problem gewesen, dass er gezögert hat, diesen Antrag, was der AfD gemacht hat, abzulehnen, es sich zu überlegen. Hm. Egal zu welchem Ergebnis er jetzt gekommen ist, ich weiß es jetzt ad hoc auch gar nicht. Aber alleine schon ihm das vorwegzunehmen, den Gedanken für sich oder überhaupt den Entschluss für sich zu fassen, zuzusagen oder abzusagen, schon ihm damit den Koffer vor die Tür zu stellen, du fliegst raus aus der CDU, ähnlich wie Thilo Sarrazin. Hm. Das geht nicht. Was ist denn das für eine Grundlage des Zusammenlebens? Hm. Wie will ich zu Hause mit meiner Frau, mit meinen Angestellten, mit meinen Parteimitgliedern denn umgehen, wenn ich, sagen wir mal, in der Position bin, als der Mächtige, als der Vorgesetzte und bügel das einfach ab und sage, das ist Nazi. Frank-Walter Steinmeier, wunderbar, ganz schlau, fängt er an, die Spaziergänger, die bekannten Rechten. Also ich muss sagen, ich gehe auch spazieren. Ich habe den Frank-Walter Steinmeier nie da gesehen. Ich weiß nicht, wen er da erkannt haben will, als Rechten, als Nazi, die das organisieren. Es ist nicht organisiert. Die Leute treffen sich da ganz einfach, die Nachbarn, und gehen da einfach eine Stunde spazieren. und signalisieren damit eigentlich nur, nö, wir können über alles reden, aber nicht, bitte nicht über einen Impfzwang. Wir wollen uns nicht zwingen lassen. Wir wollen freiwillig uns impfen lassen oder wir wollen es eben sein lassen. Und da wird viel, also sehr schlau durch Suggestion, durch Formulierung, eine Stimmung erzeugt, wo ja jeder sagt, ja, ich will ja nur bei den Guten sein, ich will es ja auch nur richtig machen. Aber wenn das bei den Spaziergängern ja alles Nazis sind, da kann ich ja nicht mitgehen. Ich bin ja kein Nazi. Also sie sind da auch kein. Ich weiß nicht, wo er es her hat. Und man hört dann wieder den Peter Hane, der sagt, ja, die wissen das ganz genau, wer das auf der Straße ist, wer da spazieren geht. Das wissen die ganz genau. Und sie sagen es trotzdem, sie lügen trotzdem, mit dem Risiko, erwischt zu werden und gefragt zu werden, sag mal, was hast du dir denn dabei gedacht? Chemnitz, Hans-Georg Maaßen, diese angeblichen Hetzjagden. Für Frau Merkel war das klar. Die hat es gegeben. Und jetzt ist Schluss mit dieser Diskussion. Das kann aber jemand wie der Hans-Georg Maaßen nicht machen. Der ist ja verpflichtet, dem nachzugehen. Der sagt, ja Leute, ihr müsst mir das sagen. Ihr müsst mir das zeigen. Gibt es Zeugen? Ich muss das doch verfolgen. Ich kann doch die Leute nicht laufen lassen. Ja, da gibt es aber keinen. Ja, jemanden falsch dafür verdächtigen geht ja auch nicht. Er hat sich korrekt verhalten. Und dafür ist er seinen Job losgeworden. Das ist die Basis, wo wir miteinander leben. Ja, da ist dieser junge Mann erstochen worden. Die Eltern sind wahrscheinlich vor Trauer total wahnsinnig und bekommen mit. Der Frank Walter organisiert ein Rockkonzert mit feine Sahne Fischfilet. Das kann man bei Familie Steinmeier machen, wenn man seine Trauer über den Verlust eines Menschen so verarbeitet, dann ist das in Ordnung. Da kann man saufen, fressen, feiern, tanzen, Musik machen, obszöne Lieder hören, kann man bei Familie Steinmeier machen. Ich werde es nicht verbieten. Aber bitte nicht uns aufzwingen. Ich möchte das nicht. Und die Eltern des Toten wollten das wahrscheinlich auch nicht und die anderen Freunde und Angehörigen. Ich empfinde das ekelhaft. Und das darf ich sagen. Auch dem Frank Walter darf ich das sagen. Er ist nämlich mein Angestellter. Er ist nicht mein Chef. Ich bin der Chef.
So wie Markus Krall gesagt hat, ne? Also die Regierung ist dazu da, dass sie uns dient und nicht umgekehrt.
Das hat mir sehr gut gefallen. Es deckt sich eigentlich so sinngemäß, so wie ich es im Buch auch geschrieben habe.
Was wünschst du dir denn für das Buch oder vielleicht auch für die nächsten 5 bis 10 Jahre?
Uff, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Mir geht es darum, dass das Buch Verbreitung findet, dass die Leute verstehen, da hat sich einer hingesetzt, der ist eigentlich kein Autor. Der hat da ein paar Gedanken zu Papier gebracht, ein paar Erfahrungen, ein paar Geschichten, die ich natürlich in übertriebener Weise auch ein bisschen komisch, soll ja auch witzig sein. Die Leute sollen es lesen. Also ich verschenke einige dieser Bücher, bringe sie unters Volk. Sie sind überall zu bestellen, bei sämtlichen Verlagen kann man sie kaufen und sämtliche Buchhandlungen, Hugendubel, Amazon und wie diese alle heißen. Ich bekomme viele Anrufe. Die, die das Buch inhaltlich blöd finden, sollen sich an Facebook wenden oder an Twitter. Wer es ernst meint, der darf mich gerne anrufen, der darf mir eine E-Mail schreiben. Und da habe ich sehr schöne Antworten drauf bekommen. Das hat mich sehr berührt. Leute, die geschrieben haben, sie sitzen eigentlich auf gepackten Koffern, sie wollten auswandern. Und sie sind jetzt am Überlegen, weil sie auch gemerkt haben, das ist diese Geschichte, diese Feigheit. Ich bin ja nicht abgehauen, weil ich besonders mutig war, sondern ich bin auch eine Art Wirtschaftsflüchtling gewesen. Natürlich, dieses politische System, es wäre aber vorgeschoben, es wäre auch nicht ehrlich. Es ging darum, dass ich meine Freiheiten und mein Können und mein Talent einsetzen kann. Das hätte ich in der DDR nicht gekonnt. Darum ging es. Ja. Und das möchte ich und das wünsche ich eigentlich jedem Menschen, dass er die Chance hat, das zu tun, was er am besten kann. Bei Boris Becker war es das Tennisspielen. Das Geschäftliche war was anderes, hat er versagt. Aber das Tennisspielen war doch seins. Dann soll er doch Tennis spielen. Diese Chance, die steht jedem Menschen zu, sich zu entfalten, sich zu entwickeln. Und niemand hat das Recht, dem Einhalt zu gebieten, ihn in eine Situation zu drängen, ihn dabei zu behindern, ihm das madig zu machen, ihn zu bremsen und das vielleicht noch in Licht zu rücken, dass das wäre rechts, das wäre Nazi, das wäre politisch nicht korrekt, das macht man nicht. Diesen Gedanken, den möchte ich nach außen tragen.
Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Buch. Aber ich glaube, das ist eher zweitens. Ne? Einfach, du wolltest dir es von der Seele schreiben.
Ja.
Ursprünglich für deine Mitarbeiter, aber es liest sich gut. Man braucht eine kleine Anleitung, weil es sind auch versteckte Botschaften drin für die Frauenmaurer. Und das Wörtchen Rot ist bei dir mit TH geschrieben in Anlehnung an die Politikerin. Ne?
Ja.
Claudia, Rechtschreibfehler, nee, das ist gewollt. Auch die anderen Sachen, die zum Teil getrennt geschrieben werden, denke ich, aha, hier sind also die Botschaften.
Ich habe das nicht ernsthaft betrieben, ich habe überall ein bisschen was reingestreut. Das sind ganz einfache Dinge. Zum Beispiel habe ich einen Satz reingeschrieben, Drosten, hörst du mich? Das ist ein Musiktitel aus den 90er Jahren. Kann man bei YouTube hören. Das ist so Techno. Mhm. Das war zu meiner Armeezeit, kam das raus. Drosten, hörst du mich?
Mit D geschrieben, oder?
Es wird geschrieben Droste.
Ach, Droste.
Aber wenn man es bei Google oder bei YouTube eingibt, würde man es trotzdem ja finden. Dann habe ich diese Geschichte mit dem Flugzeugabsturz. Diese Geschichte gab es ja mal so ähnlich als Film, Flug in Gefahr. Und so habe ich es dann auch hingeschrieben. Die beiden essen da was, vergiften sich und schlagen vorne über. Flug in Gefahr, das ist der Filmtitel. Könnte man jetzt auch googeln und bemühen und wird es finden. Und so habe ich in dem ganzen Buch eigentlich immer was gestreut, ob derjenige, der Leser das jedes Mal erkennt und findet. Das weiß ich nicht. Ich habe mich im Buch als Freimaurer zu erkennen gegeben. Das hat aber eigentlich sinngemäß nichts damit zu tun. Das ist meine persönliche Sache. So kann ich viele Dinge vielleicht den Leuten auch einfacher erklären, denke ich. Ohne dass so ein Zweifel, ja, wie kommt er da drauf? Wo hat er das denn aufgeschnappt? Nee, das ist das, worüber wir in den Logen sprechen. Und man kann ja sich dann selber bei Google kundig machen. Ne?
Ja, viel mehr würde ich jetzt auch gar nicht verraten. Also es gibt schöne Geschichten. Die lustigste fand ich die, als dein Opa sich einen Farbfernseher gekauft hat und dann gedacht hat, der ist nicht richtig eingestellt, weil Margot Honecker blaue Haare hatte. Und das kann ja nicht sein, da muss da irgendwas an der Farbe verstellt werden. Nein, nein, die Frau hatte tatsächlich lila oder blaue Haare.
Das wussten wir nicht, weil wir bis dahin nur schwarz-weiß geguckt haben. Ja, das sind so Erinnerungen, das hatte mir meine Oma erzählt. Opa hat mit uns nicht gesprochen, der war sehr verschlossen. Ja. Aber sie konnte sich darüber mal sehr amüsieren und dann war es eben Margots blaue Haare.
Und andere Anekdoten. Und immer wieder der Schlenker zu heute im ewigen Osten, ewiger Osten. Dankeschön für dein Kommen.
Auch vielen Dank für die Einladung.